11. Geborgen aufwachsen. Miteinander in der Familie. Als ich gegen Ende meines Studiums schwanger wurde, hatte ich mir das Leben mit Kind recht einfach vorgestellt. Der Vater musste beruflich pendeln und konnte seine Arbeitszeit nicht einschränken, also dachte ich, ich könne ja zu Hause bleiben, mich fürsorglich und bindungsorientiert um das Kind kümmern und ganz nebenbei meine Doktorarbeit schreiben. Ich sah mich am Rechner sitzen, mein Kind selbstvergessen und froh auf dem Teppich spielend. Wie unfassbar naiv. Dass dieser Plan meilenweit entfernt von einer möglichen Umsetzung war, lag nicht nur daran, dass ich schnell herausstellte, dass es sich bei dem Kind um Zwillinge handelte und außerdem um sehr ungeduldige Zwillinge, sondern auch daran, dass mir zuvor nicht klar war, dass Kinder Bedürfnisse haben, die unvereinbar mit einer entspannten Tätigkeit im Homeoffice sind. Warum ich das mit der Doktorarbeit trotzdem geschafft habe, werde ich im nächsten Kapitel einräumen. Schauen wir hier auf das Kind. Was braucht ein Säugling? Er braucht zugewandte und zuverlässig verfügbare Bindungspersonen, die ihn berühren, die ihn trösten, die seine Gefühle spiegeln und mit ihm ein synchrones Miteinander aufbauen. Er braucht diese Unterstützung, damit seine innere Welt reguliert wird und er in der Lage ist, entspannt seine Umwelt zu erkunden und das soziale Miteinander mit anderen zu üben. Und er braucht das sichere Wissen darum, dass diese Unterstützung auch vorhanden ist, damit er sich sicher fühlt. In meinem Buch »Die erste Bindung« gehe ich auf dieses frühe Miteinander von Eltern und Kind ausführlich ein und beschreibe auch Langzeitstudien, in denen deutlich wird, dass die frühe, sichere Bindung die Basis dafür ist, dass Kinder sich im Hinblick auf ihre emotionalen und sozialen Fähigkeiten und auch ihre kognitive Kompetenz meist sehr gut entwickeln. In diesem Kapitel möchte ich vor allem auf Aspekte des Miteinanders von Eltern und Kind blicken, die uns bereits im ersten Teil des Buches begegnet sind. Auf die so wichtige Koregulation, auf Oxytocin und Synchronität. Schauen wir auf den Säugling. Nicht nur für uns Erwachsene ist die Welt mitunter schwierig, auch für Säuglinge ist sie herausfordernd. Wenn einem der Schnuller aus dem Mund fällt oder der Keks, oder wenn man richtig Hunger hat, Mama aber gerade Auto fährt. Wenn man zu Papa auf den Schoß möchte, er aber gerade telefoniert. Wenn es zu heiß ist oder zu kalt, zu dunkel oder zu hell, zu laut oder zu leise. Und man all das nicht beeinflussen kann. Dann regt man sich selbstverständlich auf. Der sympathische Teil des autonomen Nervensystems wird aktiv. Und das, was wir als Kampf-Fluchtreaktion bezeichnen, kommt über einen. Die Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck auch und die eigene Stimme wird unangenehm schrill. Der Säugling ist im Umgang mit seinem Inneren noch völlig überfordert. Er weiß nicht, wie seine Gefühle heißen, wie er sie einordnen soll und er kann seine Gefühle erst recht nicht regulieren. Wenn er gestresst oder verstimmt ist, dann ist er in seinen Gefühlen gefangen. Er braucht, wie in Kapitel 6 beschrieben, die Unterstützung seiner Bindungspersonen. Ich werde nun von Eltern sprechen. Es kann sich dabei aber auch um andere zugewandte, sich einfühlende und zuverlässig verfügbare Erwachsene handeln. Seine Eltern trösten den Säugling. Sie nehmen ihn in den Arm, berühren ihn, reden zärtlich mit ihm, spiegeln seine Gefühle und synchronisieren sich mit ihm. Er schüttet Oxytocin aus. Schauen wir uns diese elterliche Unterstützung nun einmal genauer an und blicken wir nacheinander auf erstens Berührungen, Nähe, Körperkontakt, zweitens zärtliches Reden und markiertes Spiegeln, drittens das Synchronisieren und viertens die Oxytocin-Freisetzung. Erstens Berührungen, Nähe, Körperkontakt. All dies ist für den Säugling überlebenswichtig. Die Berührungen führen zu einer Oxytocin-Freisetzung, beruhigen den Säugling und ermöglichen ihm, seine Eltern mit allen Sinnen kennenzulernen, sie aus geringer Entfernung zu sehen, zu riechen, ihre Stimme zu hören. Und auch die Eltern profitieren von der Nähe, auch bei ihnen wird Oxytocin freigesetzt und fördert ihr fürsorgliches Verhalten, ihre Fähigkeit, die Signale des Kindes zu erkennen und darauf zu reagieren, ihre Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen, aber auch ihre eigene positive Stimmung. Die körperliche Nähe kann hierüber Engelskreise einer positiven Gegenseitigkeit in Gang setzen. Zweitens. Zärtliches Reden und markiertes Spiegeln. Auch damit unterstützen Eltern ihr Kind in der Regulation seiner inneren Gefühlswelt. Auch wenn dies den Eltern nicht immer bewusst ist, sie unterstützen das Kind, indem sie die kindlichen Gefühle in einer markierten Weise spiegeln, das heißt, sie bilden den kindlichen inneren Zustand mit ihrer Mimik ab, mischen aber der gespiegelten Mimik positive Gefühle bei und helfen dem Kind dadurch, seine Gefühle zu regulieren. Höre Kapitel 6. Drittens, synchronisieren. Wenn man im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung über Synchronität redet, sollte man sich immer deutlich machen, was eigentlich gemeint ist. In den vorherigen Kapiteln bezeichnete der Begriff Synchronität immer eine Gleichzeitigkeit. Etwa die Gleichzeitigkeit von Handlungen oder physiologischen Prozessen. Im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Beziehung beschreibt der Begriff Synchronität häufig nicht die Gleichzeitigkeit, sondern die Koordination von Verhalten. Es beschreibt Verhaltensweisen, die nicht zeitgleich auftreten, aber einem vorhersehbaren Muster oder Rhythmus folgen. Schematische Muster üblicher Abläufe im Miteinander. Das Kind gurrt, der Vater lächelt. Auch das markierte Spiegeln gehört dazu. Dieses synchrone Miteinander von Eltern und Kind wird auch als rhythmischer Tanz beschrieben. Bell, 2020. Das Kind erlebt im Miteinander immer wieder diese zeitliche Koordination von Verhalten. Es gibt dem Kind Sicherheit und unterstützt es darin, sich selbst regulieren zu können. Es kommt im Miteinander der Eltern-Kind-Beziehung aber auch zu einer tatsächlichen Gleichzeitigkeit von Verhalten und physiologischen Prozessen. Hier ist der Begriff Synchronität wieder wörtlich zu nehmen. Die Eltern fühlen sich in den Säugling ein, synchronisieren ihre inneren Prozesse mit dem Kind und helfen ihm damit, sich zu regulieren. Im Detail. Zunächst passen sich die Eltern an den Säugling an. Wissenschaftler beschreiben diesen Vorgang am Beispiel des Miteinanders von Müttern mit ihrem unruhigen Kind. Während der Interaktion von Angesicht zu Angesicht passen die Mütter ihren Herzrhythmus an den ihres Säuglings an und der Säugling wiederum passt seinen Rhythmus mit einer Verzögerung von weniger als einer Sekunde an den der Mutter an, sodass eine biologische Synchronität bei der Beschleunigung und Verlangsamung der Herzfrequenz entsteht. Feldman et al. 2011, Seite 574, Übersetzung der Autorin. Wie es weitergeht, wenn das Kind innerlich gestresst ist, habe ich bereits in Kapitel 6 beschrieben. Im Gegensatz zum Kind ist die Mutter in der Lage, ihren inneren Zustand zu regulieren. Sie macht dies und überträgt ihre Ruhe durch die Synchronisation auf ihr Kind. Nicht nur die Herztätigkeit ist im Miteinander von Eltern und Kind synchronisiert, sondern auch ihre Gehirnaktivität. In verschiedenen Studien wurde deutlich, dass die Gehirne von Eltern und Kind im Miteinander gekoppelt sind. Diejenigen von Mutter und Kind etwas stärker als die von Vater und Kind. Liu et al. 2024. Ob dies biologisch begründet ist oder einfach darin, dass die Mutter zuvor mehr Zeit mit ihrem Kind verbracht hat oder die höhere Synchronität bereits durch die Zeit in der Gebärmutter vorbereitet wurde, konnte hier nicht geklärt werden. In einer Untersuchung der Mutter-Kind-Synchronität zeigte sich, dass die Kopplung besonders hoch ist, wenn die Mütter feinfühlig sind. Neigen die Mütter hingegen zu überkontrollierendem und intrusivem Verhalten, dann ist die Synchronität verringert. Endewelt Shapira und Feldman 2023. Auch chronischer Stress kann die Synchronität vermindern. Viertens, Oxytocin-Freisetzung. Immer wieder wird im Miteinander von Eltern und Kind Oxytocin ausgeschüttet. Je höher die elterliche Oxytocin-Freisetzung, desto synchronisierter sind die Eltern mit ihrem Kind. Auch weitere angemessene elterliche Verhaltensweisen werden unter dem Einfluss von Oxytocin verstärkt. Aus der Forschung: Eine Meta-Analyse zahlreicher Studien, in denen Eltern und ihre Kinder im Spiel oder während des Hautkontaktes untersucht wurden, bestätigte, dass Oxytocin angemessenes elterliches Verhalten fördert. Eltern mit höherem Oxytocinspiegel waren in ihrem Miteinander mit dem Kind ansprechbarer, engagierter und stärker mit dem Kind synchronisiert als Eltern mit geringem Oxytocinspiegel. Die Meta-Analyse verglich zudem mütterliches und väterliches Verhalten. Deutlich wurde, dass Mütter mit hohem Oxytocinspiegel sich als sehr feinfühlig im Umgang mit ihrem Kind erwiesen, häufig in einer den kindlichen Bedürfnissen angepassten Sprache mit ihrem Kind redeten und es zärtlich berührten, Mütter mit niedrigem Oxytocinspiegel hingegen weniger. Bei den Vätern galt, je höher der Oxytocinspiegel, desto stimulierender gingen sie mit ihrem Kind um und desto häufiger zeigten die Väter auf Objekte. Scatcliffe et al. 2019. Siehe auch Strüber 2024. Auch der Säugling schüttet infolge des zugewandten elterlichen Verhaltens Oxytocin aus. Je höher das elterliche Engagement und je abgestimmter die positiven Gefühle, desto höher ist auch die Oxytocin-Freisetzung beim Kind. Berührungen, zärtliches Reden und markiertes Spiegeln synchronisieren Oxytocin. Dieses frühe Miteinander prägt das Kind. Das frühe Erleben eines gut abgestimmten und positiven Miteinanders beeinflusst seine Entwicklung langfristig. Darum soll es nun gehen. Beeinflusst wird etwa das kindliche Oxytocin-System. Dessen Prägung durch frühe Erfahrungen habe ich in Grundzügen bereits in Kapitel 4 beschrieben. Dort ging es vor allem um extremere Erfahrungen wie Vernachlässigung. Eine weitere Studie legt nahe, dass auch Unterschiede im mütterlichen Engagement das kindliche Oxytocin-System längerfristig beeinflussen können. Je engagierter die Mutter, desto besser entwickelt sich das Oxytocin-System. Das Kind hat gute Chancen auf eine gute emotionale und soziale Entwicklung. Wird es infolge eines geringen mütterlichen Engagements hingegen epigenetisch heruntergefahren, dann geht dies mitunter mit einem vermehrten Unbehagen des Kindes einher und kann das Risiko für die Entwicklung von ADHS oder Autismus begünstigen. Aus der Forschung. Wissenschaftler aus Leipzig und den USA konnten in ihren Untersuchungen zeigen, dass das Säuglingsalter eine sensible Entwicklungsphase darstellt, in der das Oxytocin-System durch die Umwelt beeinflusst wird. Fokus ihrer Studie war die Mutter-Kind-Interaktion, die Väter wurden nicht untersucht. Es wurde deutlich, je engagierter die Mütter im Alter von 5 Monaten des Kindes waren, je gesprächiger, näher, aufmerksamer, positiv gestimmter sie waren und je mehr sie ihren Säugling berührten, desto weniger war ein Jahr später das Gen für den Oxytocin-Rezeptor epigenetisch markiert. Und das wiederum ist gut. Wenn nämlich viele epigenetische Markierungen vorhanden sind, dann verhindern diese, dass das Gen abgelesen werden kann und es werden weniger Oxytocin-Rezeptoren ausgebildet. Das Oxytocin kann dann nicht binden und nicht wirken. Dies ist bei den fürsorglich bemutterten Kindern nicht der Fall. Im Umkehrschluss bedeutet dies, je weniger aufmerksam und positiv die Mütter, je weniger sie das Kind berühren, desto stärker ist das Gen für den Rezeptor epigenetisch markiert oder auch abgeschaltet und desto weniger Bindungsstellen werden ausgebildet. Das Oxytocin kann nicht gut wirken. Das Oxytocin-System ist herunterreguliert. Es zeigten sich zudem Auswirkungen auf das kindliche Verhalten. Je stärker das Gen für den Oxytocin-Rezeptor im Alter von 18 Monaten epigenetisch markiert oder abgeschaltet war, desto größer war das kindliche Unbehagen im selben Alter gegenüber aversiven Geräuschen, starken Gerüchen, hellem Licht und enger oder schlecht sitzender Kleidung. Dieses Unbehagen bzw. die atypische sensorische Verarbeitung kann wiederum daran beteiligt sein, dass ein Säugling sich aus sozialen Interaktionen zurückzieht und unter Umständen Störungen wie die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder die Autismus-Spektrum-Störung entwickelt. Die Forscher argumentieren, dass mit einem Training versucht werden könnte, das elterliche Engagement zu steigern, um die kindliche Entwicklung zu fördern. Krohl et al. 2019. Diese Studie zeigt, wie wichtig das erste Lebensjahr eines Kindes ist, wie wichtig es ist, dass das Kind in diesem ersten Lebensjahr ein einfühlsames und aufmerksames Eingehen auf seine Bedürfnisse erfährt, um eine hohe emotionale und soziale Kompetenz und eine hohe psychische Gesundheit zu entwickeln. Andere Studien schauen auf andere kindliche Eigenschaften, etwa auf die spätere Fähigkeit des Kindes, seine Gefühle regulieren zu können. Langzeitstudien zeigen, dass Kinder, die als Säuglinge und Kleinkinder ein positives und feinfühliges elterliches Verhalten und immer wieder ein synchrones Miteinander erleben, auch in den darauffolgenden Jahren ihre Gefühle besser regulieren können. Sie sind weniger negativ und haben häufiger positive Gefühle. Ihre Fähigkeit, die Gefühle gut selbst regulieren zu können, fördert wiederum die Schulreife, positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und eine hohe psychische Gesundheit in späteren Jahren. Bell, 2020. Die Kinder sind auch im Jugendalter empathischer und stärker moralisch orientiert und sie können sich besser in andere hineinversetzen. Bei Kindern hingegen, die in ihrer frühen Kindheit nur wenig Synchronität erfuhren, werden häufiger Risikoverhalten, Temperamentsschwierigkeiten oder ängstliches oder depressives Verhalten beobachtet. Leclerc et al. 2014. Nicht nur in der frühen Kindheit ist das einfühlsame Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse wichtig. Auch ältere Kinder sind auf die elterliche Unterstützung angewiesen, wenngleich ihre emotionalen und sozialen Fähigkeiten ebenso wie ihr Radius stetig zunehmen. Auch ältere Kinder synchronisieren mit ihren Eltern, und auch für dieses Miteinander gilt: Je besser die Synchronität, desto besser die Kooperation, was wiederum für den Alltag nicht unwichtig ist. Aus der Forschung: Untersuchungen der Hirnaktivität von Eltern und ihren 5 bis 9 Jahre alten Kindern zeigten, dass sich die Aktivität präfrontaler Bereiche synchronisierte, wenn Eltern und Kind in einem Spiel miteinander kooperierten. Die Synchronität trat nur im Rahmen dieser Kooperation auf, nicht aber dann, wenn Eltern und Kind im Spiel konkurrierten und auch nicht, wenn die Kinder mit einem fremden Erwachsenen spielten. Besonders interessant war in dieser Studie, dass das Ausmaß der Synchronität in einem Aufgabenblock die kooperative Leistung im zweiten Aufgabenblock vorhersagen konnte. Die Synchronität scheint die Kooperation zu fördern. Reindl et al. 2018. Schauen wir auf die sich daran anschließenden Jahre, auf die Jugend als eine Zeit der Ablösung und Selbstfindung, dann birgt diese Zeit natürlich zahlreiche weitere Herausforderungen für das Miteinander. Denn vieles läuft anders als zuvor. So funktioniert etwa das mit der elterlichen Beruhigung des Stresssystems nicht mehr so gut. Wenn Kinder Stress haben, dann dämpft die Anwesenheit der Eltern meist die Freisetzung der Stresshormone. In einer Studie zeigte sich, bei 9- bis 10-jährigen Kindern funktioniert dies noch gut, bei 15- bis 16-jährigen Jugendlichen nicht mehr. Hostinar et al. 2015. Die Jugendlichen müssen scheinbar mehr als zuvor allein mit ihrem Stress zurechtkommen oder sich im Miteinander mit Gleichaltrigen regulieren. Auch die Erforschung der Synchronität der Gehirne von Eltern und älteren Kindern legt nahe, dass es nun auch sehr auf die gemeinsamen positiven Momente im Miteinander der Familie ankommt. Aus der Forschung: In einer Studie wurde bei Eltern und ihren durchschnittlich 12 Jahre alten Kindern mithilfe von EEG-Untersuchungen die Synchronität ihrer Hirnaktivität gemessen, während sie gemeinsam emotionale Erfahrungen machten. Es zeigte sich, dass in den Familien, in denen die Eltern sich durch ein hohes Interesse an ihrem Kind, durch ein hohes Maß an Fürsorge und Wärme auszeichnen und in denen die Kommunikation und die Beziehung mit dem älteren Kind von hoher Qualität sind, beim gemeinsamen Erleben positiver Emotionen eine besonders ausgeprägte Synchronität entsteht. Bei Familien mit einem weniger harmonischen Miteinander war dies nicht gleichermaßen gegeben. Deng et al. 2024. Wenn Eltern und Kind es schaffen, Aktivitäten zu finden, die ihnen gemeinsam Freude bereiten, dürfte dies eine Basis für eine weiterhin gute Beziehung sein. Sobald im Miteinander eine hohe Synchronität entsteht, können sich daraus eine funktionierende Kommunikation, ein gutes gemeinsames Verständnis, eine engagierte Kooperation und eine hohe Empathie ergeben. Es können Engelskreise einer gelingenden Interaktion entstehen, die auch in diesem Alter eine sichere Beziehung ermöglichen. Und das ist wichtig. Auch wenn sie ihren Stress mitunter selbst regulieren müssen, auch Jugendliche benötigen einen sicheren Hafen, in den sie einkehren können, wenn sie von den Herausforderungen des Lebens überfordert sind, und eine sichere Basis, die ihnen ausreichend Halt gibt, um effizient zu lernen, um Neues zu erproben und um sich in ihrer neuen Selbstständigkeit selbst zu verwirklichen. Siehe auch Strüber 2021. Das ist die ideale Welt. Aber wie sieht es in der wirklichen Welt aus?